Morgen auch von mir. Ich möchte heute mit einem kleinen Rätsel einsteigen in die Predigt, die es uns dann zum Thema hinführt, nämlich ein Zitat, das ich
anfange und mal sehen, ob ihr es beenden könnt. Wisst, was die Antwort quasi drauf ist, nämlich das Erste, das der Mensch im Leben vorfindet, das Letzte, wonach er die Hand ausstreckt, das Kostbarste, was er im Leben besitzt, ist... Ich höre nur Murmeln. Leben, ja. Die Mutter, ja. Das ist natürlich gerade das Letzte, wonach er die Hand ausstreckt, wenn die Mutter dann noch da ist, ja. Aber es geht schon mal in die richtige Richtung. Das Leben ist natürlich auch richtig in gewisser Weise. Leben. Liebe. Ja. Ja. Jesus ist immer, ja, richtig auch, ja, natürlich. Nein, das war jetzt, ich wollte sagen, ist immer die richtige Antwort, ist aber auch blöd eigentlich, das so zu sagen, weil es das nicht abwertet, ja.
Gemeinschaft.
Geborgenheit. Ja, kommt alles hin. Das ist ein Zitat von Adolf Kolping. Der sagte, das Erste, das der Mensch im Leben vorfindet, das Letzte, wonach er die Hand ausstreckt, das Kostbarste, was er im Leben besitzt, ist die Familie. Familie ist die Antwort hier in diesem Zitat. Und ja, es ist da sicher was dran. Ich hätte noch ein anderes Zitat zu diesem Thema Familie. Wo könnte ein Mensch gemütlicher leben als in seiner Familie? Und wo ungemütlicher als in seiner Familie? Von Otto Weiß. Keine Ahnung, wer das ist, aber der Spruch ist nicht ganz verkehrt. Wo könnte ein Mensch gemütlicher leben als in seiner Familie und wo ungemütlicher als in seiner Familie? Oder noch ein bisschen ein längeres, für die, die so ein Faible haben für Gedichte vielleicht. Familie, kostbarstes Kleinod auf dieser Erde, rettender, schützender Hafen auch. Im Glück wirst du in ihr geborgen sein, im Unglück bist du nicht allein. Familie zieht den schützenden Kreis, wohl dem, der sich in ihr geborgen weiß. Von Karl-Peter Fröhling war dieses Zitat. Also Familie. Familie, eine tolle Sache. Und wenn du in einer Familie aufgewachsen bist oder aufwächst, wo es mehr glückliche Zeiten miteinander gibt als diese unglücklichen, wie in dem zweiten oder diese schwierigen Zeiten, dann sei dankbar dafür. Freu dich daran, weil, wenn wir mit Menschen zusammenkommen, Familie kann auf der einen Seite das Schönste sein, was es gibt in dieser Welt, auf der anderen Seite aber auch die Hölle sein. Je nachdem, wie man miteinander umgeht. Familie, was Tolles. Heute wollen wir mal drüber nachdenken. Die erste Folie, hab ich's? Müsste gehen? Ja, genau, also Familie. Familie ist wirklich was Tolles heute. Geht es um diese Familie, dass wir Familie Gottes sind, zur Familie Gottes gehören. Aber die Frage ist jetzt zunächst mal, was meint denn Familie Gottes? Dass wir da dazugehören, was ist denn Familie Gottes? Und Familie Gottes besteht ja, wenn wir so überlegen, besteht aus Gott dem Vater, Gott dem Sohn, Gott dem Heiligen Geist und den Menschen, die durch Jesus und durch den Heiligen Geist zu dieser Familie dazugehören und jetzt einen Vater haben. Und das ist das, was die Bibel in diese Verse sagt, in Johannes 1, Vers 12. Alle denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Für mich ein ganz wichtiger Vers in meinem Leben, weil der mir mal in einer wirklich schwierigen Zeit geholfen hat und der damit und das auch zeigt, was das denn heißt, zur Familie Gottes zu gehören und was dieser Vers meint. Es war nämlich auf einer Jahreswechselfreizeit. War bei uns immer so über Silvester. Einmal war es nur dann war es eine Jahresendfreizeit und dann gab es eine Jahreswechselfreizeit. Es ging also bis zum 1. Januar dann. Und ich war 17 Und da war immer, waren 100, 120 Leute dabei damals bei uns, und da gab es immer so einen Zeugnisabend an Silvester. Und Gerd Strauß, Liebenzeller Missionar, der inzwischen nimmer lebt, saß neben mir und sagte dann irgendwann: Willst du nicht auch was erzählen? Und ich habe damals gedacht, vor 100 Leuten mache ich meinen Mund nie auf, nie und nimmer. Und ich wusste auch nicht wirklich, was zu erzählen. Und dann war der Abend, und ich habe gesagt, nee, ich weiß nichts, ich erzähle nichts. Und dann, als der Abend zu Ende war, sagte nochmal: Ja, Winfried, warum hast du nichts erzählt? Du erlebst doch bestimmt was mit Gott. Und das war dieser wunde Punkt in dieser Phase in meinem Leben, weil ich, da waren die Zweifel waren stärker als mein Glaube. Die Erfahrungen mit Gott, das war Rarität. Ich habe ganz wenig in der Zeit mit Gott erlebt, sondern vielmehr daran gezweifelt, ob das alles stimmt, ob ich überhaupt richtig Christ bin, ob ich das alles richtig mache und so. Und dann hat er mich diesen Bibelvers aufschlagen lassen, und ich habe das dann vorgelesen. Allen denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und dann hat er gesagt: Du glaubst doch an Jesus. Du willst doch mit ihm leben. Du hast ihn doch aufgenommen. Also bist du ein Kind Gottes. Und das war damals für mich das, wo ich die Heilsgewissheit, wie wir so sagen, diese Gewissheit, dass ich gerettet bin, erlebt habe, weil ich wusste, okay, es kommt nicht auf mich drauf an, sondern auf das, was Jesus gemacht hat. Also eine ganz tolle Sache zu sagen, ich darf zur Familie Gottes gehören, einfach wenn ich das annehme und das glaube, was Jesus getan hat. Da ist gar noch nicht so wichtig, was ich da draus mache, wie ich damit umgehe, ob ich alles richtig mache oder immer noch viele Fehler mache. Wenn ich zur Familie Gottes gehöre, dann gehöre ich da dazu, auch wenn ich Fehler mache. Unsere Kinder gehören zu uns, auch wenn sie vielleicht Dinge tun, die uns nicht gefallen. Da kann man nichts dran ändern. Also, wir dürfen zur Familie Gottes gehören, und deshalb sind wir auch geschaffen worden. Das ist ein Grund, warum wir hier sind auf dieser Erde, weil Gott eine Familie haben wollte und eine Familie hat in dieser Welt, Menschen, die mit ihm unterwegs sind. Das ist ein Plan Gottes, dass jeder Mensch da dazugehört, zu dieser Familie. Und wie es dazu kam, erfahren wir ja in der Bibel. Wir wissen, dass es, bevor diese Erde überhaupt entstanden ist, es eigentlich schon so etwas Ähnliches wie Familie, Gemeinschaft gab. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist waren eine Dreieinigkeit, waren miteinander zusammen, waren eins. Es war eine perfekte Gemeinschaft, ein perfektes Miteinander zwischen Gott dem Vater, Gott dem Sohn und Gott dem Heiligen Geist. Und diese perfekte Gemeinschaft hat sich danach gesehnt, das Perfekte, was sie hat, zu teilen. Mit anderen zu teilen. Und das ist ähnlich, wie wir das ja auch kennen, wenn wir etwas Schönes erlebt haben, dann wollen wir das in der Regel mit jemand anders teilen. Wenn wir ein tolles Buch gelesen haben, das uns total begeistert hat, dann würden wir es am liebsten oder werden wir es auch Menschen erzählen und sagen: Hey, ich habe ein tolles Buch gelesen. Man will das Tolle, was man hat, teilen. Oder wenn man eine schöne Aussicht genießt, vielleicht auch mal schön allein das zu genießen, aber es macht nochmal was anderes, ist nochmal das, wonach wir uns eigentlich sehnen, etwas Schönes zu teilen. Und so geht's Gott auch. Das, was Gemeinschaft ausmacht, was Familie im positiven Sinn ausmacht, das ist so wunderbar, das ist so toll, dass Gott das nicht nur für sich haben wollte, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, sondern dass er das teilen wollte. Und deshalb hat Gott diese Erde gemacht, alles wunderbar so hergerichtet, dass es für uns Menschen passt. Deshalb der Garten Eden. Deshalb, oder dann nimmt Gott ja diesen Staub, macht aus diesem Dreck den Menschen, bläst ihn seinen Atem ein, er macht aus der Rippe die Frau, wie es uns erzählt wird. Und dann heißt es erst, es war sehr gut. Da war Gott begeistert, da war Gott am Ziel angekommen mit seiner Schöpfung. Tiere, Pflanzen, alles recht und gut, aber jetzt, als der Mensch dazu kam, war es perfekt für Gott. Sehr gut. Vorher immer nur in Anführungsstrichen gut. Und Gott macht diesen Garten Eden, den der Mensch bebauen und pflegen darf. Gott hat ihn ja gemacht. Gott kommt jeden Tag in den Garten Eden, wird uns erzählt, ins Paradies und trifft sich mit Adam und Eva Das stärkt ihre Freundschaft, ihr Miteinander. Es stärkt die Familie. So, jetzt vielleicht. Und das ist ja heute auch so. Perfekte Familie ist, wie schon gesagt, fast wie im Paradies, wo man gut miteinander auskommt. Aber wir wissen es leider, ist diese Beziehung kaputt gegangen. Der Mensch, die haben gesündigt, haben sich gegen das, was Gott ihnen gibt, gewendet. Und seitdem ist es mit der Familie, mit Gemeinschaft so schwierig. Vorher war es gar nicht schwierig, Gemeinschaft zu leben. Aber dann, okay, weiß auch nicht. Genau, wenn vielleicht jemand, sorry, ein Glas Wasser oder so. Was ist das heute? Ich hätte gerne mal mild dann miträuspern, wenn jemand von Jesus steht und denkt, muss doch was. Genau. Aber damit und seitdem ist diese irdische Familie zerstört. Adam und Eva haben zwei Söhne, der eine bringt den anderen um aus Neid oder was, warum auch immer. Seitdem der Mensch von Gott getrennt ist, ist es schwierig. Es wird uns in der Bibel jetzt nicht berichtet, ob Adam und Eva gestritten haben. Ich kann mir vorstellen, dass sie nach der Trennung von Gott, als sie aus dem Paradies raus waren, sich sehr wohl auch gestritten haben. Vielen Dank. Da gibt's gar nichts mehr. Also Familie, Gemeinschaft ist, seitdem wir vom Paradies weg sind, seitdem wir von Gott getrennt sind, schwierig. Und das ist ja auch unser Erleben. Selbst in den frömmsten, sagt man ja so, selbst in den frömmsten Familien kommt das eine oder andere vor. Selbst da, wo wirklich der Glaube, wirklich Jesus regiert in diesen Familien, gibt es Streit. Also zumindest bei uns gab es das und gibt es das immer wieder. Bei euch wahrscheinlich auch. Und Gott, trotzdem sind wir Menschen dafür geschaffen, zur Familie Gottes zu gehören. Jeder Mensch kann Teil, soll Teil dieser Familie Gottes sein. Und eben die Menschen, die das annehmen, was Jesus getan hat, was Jesus am Kreuz getan hat, was wir Karfreitag und Ostern gefeiert haben. Und dazu gehören wir, zu dieser Familie. Und ein wichtiges Element dieser Familie ist eben, dass der Glaube an Jesus und dass wir in dieser Familie Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiligen Geist haben und den wir kennen, den die Menschen damals vor allem kennengelernt haben, war natürlich Jesus. Und die Bibel nennt Jesus ja an verschiedenen Stellen den eingeborenen Sohn oder auch den einzigen Sohn. In Römer 8, 29 heißt dazu denn nämlich, denn Gott hat sie schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorherbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden, damit sein Sohn der Erstgeborene unter vielen Geschwistern werde. Mit dem Text zeigt uns der Apostel Paulus, dass es Gottes Plan war, nicht nur einen Sohn, nicht nur Jesus als den Eingeborenen, als den einzigen Sohn zu haben, sondern dass Gott, der Vater, eine große Familie haben wollte mit ganz vielen Kindern, die Jesus ähnlich werden, wo er der Erstgeborene ist, somit also der Älteste in der Familie ist, wenn man so will. Wir gehören zur Familie Gottes und das, was wir heute hier haben, ist auch Familie Gottes. Weil die Familie Gottes in dieser Welt sich Kirche nennt oder Gemeinde genannt werden kann. Und auch wenn viele unter Kirche ja das Gebäude verstehen, Familie Gottes ist nicht das Gebäude, ganz klar. Familie Gottes ist nicht mal der Gottesdienst. Das, was wir hier heute haben, ist nicht Familie, ist Familientreffen vielleicht. Oder ist Familientreffen, aber Familie sind alle die da dazugehören, die eine Beziehung zu Jesus haben. Und das Interessante ist ja, Familie kann man ja nicht alleine sein. Ich alleine bin keine Familie. Und so können wir auch unseren Glauben eben nicht alleine leben. Es ist zwar gedacht, dass wir unsere Beziehung mit Jesus natürlich persönlich leben, aber gedacht ist, dass wir als Familie zusammenkommen, immer wieder, um Gott zu ehren, Gott groß zu machen. Im Leben miteinander zu teilen. Keiner für sich alleine ist Familie Gottes. Und wir gehören zusammen. Und Jesus ist der Erstgeborene. Jetzt weiß ich nicht, wer ist denn von euch hier, von uns hier, der Erstgeborene seiner Eltern? Mal kurz das Handzeichen. Okay, oh, sind doch viele. Ging es euch auch so wie mir? Ein Stück weit, ich hätte gern einen älteren Bruder oder eine ältere Schwester gehabt. Ja, Jutta, ja. Die anderen auch so? Nee, wenn man sieht, was, na egal. Ja, okay, ich hatte das so. Ich hätte gern so wirklich einen älteren Schwester, einen älteren Bruder gehabt. Hatte ich aber nicht. Aber jetzt, wenn man so will, in Jesus haben wir die ältesten Geschwister sind, die ältesten Kinder sind, unsere Eltern, haben wir einen älteren Bruder, wenn wir das so wollen, ne? Jesus. Und das Tolle ist ja, was machen denn die Älteren oder wir Älteren, was mussten wir denn alles tun? Klar, wir haben die Privilegien für die Geschwister alle erkämpft, dass man länger aufbleiben darf, dass man abends fort darf, was auch immer. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Aber die jüngeren Geschwister dürfen irgendwie immer alles, wofür wir Älteren kämpfen mussten. Aber das ist das Tolle, gell? Jesus hat uns auch alles erkämpft. Alles für uns getan am Kreuz. Wir müssen es, auch als ältere Geschwister, die wir vielleicht eher so das haben, ich muss es schaffen und muss man doch was erreichen. Hey, Jesus hat das, was Glauben angeht, was Erlösung angeht, alles für dich getan. Er ist dein älterer Bruder in diesem Sinn. Ältere Bruder ist manchmal, oder ältere Geschwister sind ja manchmal, wären auch dazu da gewesen, so für mich als Ältesten, um da auch das ein oder andere mal zu besprechen. Was man mit den Eltern vielleicht nicht besprechen wollte, können wir mit Jesus tun. Und natürlich können wir uns an Jesus auch ausrichten. Aber jetzt noch die andere Frage, die anderen, die jetzt nicht sich gemeldet haben, sind ja wahrscheinlich zweites, drittes, viertes, fünftes, zehntes, weiß nicht, Kind. Wie zufrieden wart ihr denn, seid ihr denn mit euren Eltern, mit eurem ältesten Bruder, eurer ältesten Schwester? Es geht so, passt so einigermaßen. Oh, da macht jemand so, das war also gar nichts. Ist aber doch toll zu wissen, wir haben als Christen einen älteren Bruder, wo es so geht. Wo wir sagen, ja, genau, daran kann ich mich ausrichten. Können wir uns orientieren. Wir können gucken, wie hat Jesus das denn gemacht? Und das sollen wir ja auch als älteste Geschwister, das tun und gucken, wie hat es Jesus denn gemacht? Das geniale ältere Bruder in Jesus, den wir haben. Also das ist Familie auch. Geschwister zu haben, den ältesten Bruder zu haben, an dem wir uns ausrichten können. Und je nachdem, was wir für unser persönliches Leben vielleicht uns gewünscht hätten oder bräuchten oder brauchen, Jesus ist das. Aber so ist es eben auch in der Familie. Ne? Was auch zur Familie gehört, ist eben das, dass man sich nicht aussuchen kann, wer dazugehört. Der leiblichen Familie kommen Geschwister vielleicht dazu, die nicht ganz so das sind, wie man es sich wünscht. In der Familie Gottes, hier in der Gemeinde, dort, wo man zusammenkommt, da kommt es auch vor, dass es Glaubensgeschwister gibt, mit denen man sich wirklich schwer tut, wo es wirklich anstrengend ist, wo es ja eigentlich so schön wäre in der Gemeinde, wenn nicht der oder die auch immer noch kommen würde und auch immer noch meinen würde, was dazu sagen zu müssen und sich nach vorne zu drängeln oder was auch immer, was euch vielleicht so am anderen hier in der Gemeinde vielleicht stören könnte. Das ist Familie auch. Und so kann Gemeinde auch etwas ganz Schwieriges sein. Und es wäre doch immer so toll, wenn der andere anders wäre, wenn der doch sich mehr zurückhalten könnte, wenn der nicht immer so viel reden würde oder was auch immer. Das ist ja das. Da, wo wir uns das wünschen, dass es besser wird, wünschen wir uns meistens oder fast immer, dass der andere sich doch verändern müsste, damit es besser wird, damit es einfacher wird, damit Familie harmonischer wird, damit es schöner wird. Und deshalb brauchen wir es auch in unserer Familie, dass Jesus uns verändert in unserer geistlichen Familie. Das ist eine großartige Familie. Jesus will uns verändern dorthin, dass wir als Gemeinde, als Christen was ausstrahlen. Ein Zeugnis sind für andere. Jesus sagte das ja mal, an der Liebe untereinander soll die Welt erkennen, dass wir zu ihm gehören. An unserer Liebe, an unserem Miteinander in der Familie Gottes wird die Welt was erkennen. Und da sind wir herausgefordert, immer wieder. Das ist eben auch Familie, Herausforderung. Jesus will uns verändern. Und das ist das, was Jesus gesagt hat. Er hat ein neues Gebot gegeben, Johannes 13, 34 und 35, wie es hier steht. Ich lese es euch jetzt nicht vor, ihr könnt es selber lesen. Dass dieses neue Gebot, das Jesus seinen Jüngern gegeben hat, dass sie sich untereinander lieben sollen. Aber dazu braucht es Veränderung. Dazu braucht es, dass sich was tut. Und wie diese Veränderung passiert, wollen wir die nächsten restlichen Minuten noch miteinander überlegen. Obwohl ja eine Beziehung zu Jesus so etwas ganz Persönliches ist, wie schon gesagt, wollte Gott nicht, dass wir das nur privat für uns erleben. Jesus, Gott wollte kein Eremitentum. Es war vielleicht für eine gewisse Zeit in der Geschichte mal gut und für einzelne Menschen vielleicht auf Zeit auch mal gut. Aber trotzdem, Gott will diese Gemeinschaft, Gott will, dass diese Familie, die zu ihm gehören, ein Vorbild sind. Und deshalb die Frage, wie verändert Gott denn Menschen? Wie kann das denn passieren, dass Familie immer mehr dem ähnlicher wird, was da steht? Und ich will das mal aufzeigen, indem wir uns überlegen, wo wird denn irdische Familie für euch sichtbar? Wo erlebt ihr eure irdische Familie ganz praktisch? Zu Hause, im Alltag, ne? Wenn man dann miteinander unterwegs ist. Ja. Aber es gibt noch andere Situationen auch, wo man Familie ja erlebt. Richtig, genau, Familienfeiern. Das sind so diese zwei irdischen Feiern, würde ich sagen, oder ja, wo man irdische Familie erlebt. Und ich möchte es mal mit was Geistlichem auch vergleichen, nämlich zunächst mal, das ist doch was. Genau. Familienfeiern. Ich hier mal exemplarisch eine Geburtstagsfeier. Zur Geburtstagsfeier, da kommt ja in der Regel oder oft kommt die erweiterte Familie. Da werden dann vielleicht noch Onkel und Tanten, Cousins und Cousinen eingeladen. Da kommen also mehr wie nur die Kernfamilie zusammen in der Regel. Opa und Oma oft noch, wenn sie da sind. Und manchmal ja auch die einfach so noch zur Familie dazugehören, Freundin, Freund der Kinder oder wie auch immer. Und die Themen, die man da bespricht bei diesen Geburtstagsfeiern, sind ja in der Regel eher so die allgemeinen Themen. So was politisch passiert, was man sonst so erlebt hat. Dann oft auch bei solchen Familienfeiern die alten Geschichten. Was man alles, wie das früher war und weißt du noch und damals und der Opa und was dann so geredet wird. Oder auch das, was so die nächste Zeit anliegt. So, ne, was machst du denn nach der Schule? Werden dann Kinder gefragt, die vielleicht so vor der Prüfung sind. Ich weiß gar nicht, ob jemand von euch jetzt gerade auch Prüfungen hat. Ja. Was kommt denn danach? Das sind so die Themen und ich möchte es mal vergleichen zu sagen, das ist ja, die Familiengeburtstagsfeier, also Familienfeier ist unser Gottesdienst heute hier jetzt. So eine Familienfeier, da kommen mehrere Christen, mehrere aus der Familie zusammen, das sind also Onkel, Tanten, Opa, Oma, Cousin, Cousine, Freunde und so weiter, sind hier mit eingeladen und kommen zum Gottesdienst dazu. Und das Thema in Gottesdiensten, jetzt mal so allgemein, sind so die Familiengeschichte. Was steht denn hier in der Bibel? Was sagt denn Gott? Was haben Menschen mit Gott erlebt? Oder auch so diese größeren Entwicklungen, die Themen, was heißt denn dieses und jenes für uns alle? Allgemeine Themen des Glaubens und des Lebens sind Teil dieses Gottesdienstes, dieser Familienfeier, die wir jetzt heute hier haben. Das ist also das eine, wie wir Familie erleben in den Familienfeiern, Gottesdienst mal damit verglichen. Und dann erleben wir Familie natürlich auch im Alltag. Da, wo Vater, Mutter und Kinder unter einem Dach sind. Dort erledigt man seine Aufgaben, jeder hat so seine Dinge, dort kriegt man das mit, was den jeden Einzelnen beschäftigt, wie es ihm geht in der Schule, auf der Arbeit. Da gibt es dann diese gemeinsamen Zeiten, wo man sich im Esszimmer trifft oder zu einem Spieleabend und Zeit miteinander verbringt. Und das ist die Zeit, wo über die persönlichen Dinge gesprochen wird oder die viel näher sind oder hoffentlich gesprochen wird. Aber dazu ist das eigentlich da, ne? Da werden Schwierigkeiten besprochen und durchgekämpft. Da werden die Noten, die in der Schule sind, besprochen. Da nimmt man Anteil an dem, was den anderen beschäftigt, wie es ihm geht, ob es ihm gut geht. Da freut man sich miteinander, da ist man glücklich miteinander, trauert miteinander. Da hilft man sich konkret gegenseitig weiter. Und das Spannende ist ja, in der Kernfamilie, da wird gelernt, wie man lebt. Da lernt man, miteinander umzugehen. Da wird man erwachsen. Da reift ein Mensch heran an seinen Misserfolgen, an seinen Siegen, an seinen Herausforderungen. Das passiert überwiegend in der Kernfamilie, wo man zusammen ist. Und das möchte ich vergleichen mit Kleingruppe oder Hauskreis, wie immer ihr das auch nennt. Das sind so eher die alltäglichen Treffen. Die gehören zu einem gesunden Familienleben eben auch dazu. Auch zu einem gesunden Gemeindeleben gehört es dazu, dass wir uns in einem kleineren, intimeren Kreis noch treffen. Und ich kenne viele, ich kenne einige Christen, die sagen, Gottesdienst reicht mir, Kleingruppe, Hauskreis, brauche ich nicht, und da wird auch so viel geschwätzt und was man alles an Ausreden haben könnte. Aber ich glaube, da fehlt was Entscheidendes. Eigentlich ist es echt traurig, wenn Christen sagen, ich will nicht in der Kleingruppe dabei sein, weil das läuft irgendwie nicht so, wie ich mir das wünsche. Dabei ist diese Kleingruppe so wichtig, um persönlich wirklich zu wachsen und zu reifen. Da lernt man das Leben in der Familie, in der kleinen Gruppe. Da geht es um die persönlichen Themen. Da kann man die persönlichen Themen viel eher ansprechen. Natürlich gibt es auch Dinge für eine Zweierschaft nur und so, aber da wird es persönlicher. Da kann jeder mit seinen Fragen kommen. Jetzt hier im Gottesdienst, wenn jeder seine Fragen noch bringen würde, wird's Mittagessen nichts mehr werden heute. Aber in der Kleingruppe mit wenigeren, da geht es. Da lernt man das Leben. Da kriegen Glaubensbabys, sage ich mal, Menschen, die ganz neu im Glauben sind vielleicht, da werden die versorgt. Da kriegen die das, was sie so brauchen. Glaubenskinder lernen angenommen zu sein in der Familie, in der kleinen Gruppe mit ihren Sorgen und ihren Schwächen und ihren Kämpfen. Teenager im Glauben lernen, in der Familie, in der Kleingruppe Aufgaben zu übernehmen, Kleinigkeiten zu übernehmen, erleben diese Kleingruppe als einen sicheren Rahmen. Jugendliche im Glauben lernen, Verantwortung zu übernehmen, mal den Lobpreisteil zu übernehmen, mal die Andacht zu machen. Das kann man in der Kleingruppe viel besser wie im Gottesdienst, viel leichter. Und Erwachsene lernen, Entscheidungen zu treffen, voranzugehen und zu führen. Viel mehr in der Kleingruppe wie sonst woanders. Also die Entwicklung, dass sich unser Leben verändert, dass Wachstum in unserem Leben ist, das passiert nicht bei den Familientreffen in erster Linie, im Gottesdienst oder an der Geburtstagsfeier, sondern im Alltag, im alltäglichen Leben, im Umgang miteinander. Es ist ja spannend auch, dass Jesus auch so eine Familie gegründet hat für die 3 Jahre, die er hier auf der Erde war, seine 12 Jünger. Mit denen war er wie in der Familie, im Alltag unterwegs, hat mit ihnen gesprochen, hat die Kämpfe, mit die jeder Einzelne so hatte, wahrgenommen und erlebt. Natürlich hat Jesus auch die Familienfeiern gehabt, wo viele dabei waren, wo viele auch was gelernt haben. Und trotzdem, Jesus hatte diese Kleingruppe und möchte dich einladen, wer vielleicht noch nicht in einem Hauskreis, noch in keiner Kleingruppe ist, wo er mit Menschen über den Glauben reden kann, das gehört dazu für ein Wachstum. Bei all dem, dass das natürlich da vielleicht Leute gibt, die viel reden oder wo es schwierig ist oder mit denen man sich vielleicht auch ein bisschen reibt, aber gerade das gehört ja zum Wachstum auch dazu. Auch das Reiben, die Spannungen, das Streiten in der Familie gehört natürlich zum Wachstum eines natürlichen Menschen dazu. Also diese beiden Feiern, eine dritte Feier hätte ich noch. Was ist denn die größte Feier, die eine Familie feiern kann? Hochzeit, hätte ich jetzt auch mal gesagt. Heißt ja schon Hochzeit, Hochzeit. Genau hier ein Bild von einer Hochzeit. Das ist auch eine Feier, die zur Familie dazugehört. Und wer kommt da? Da kommen noch mal mehr. Cousin, Cousinen, Freunde, Leute, die man sonst vielleicht nur selten trifft, die aber irgendwie, mit denen man schon mal unterwegs war. Also die meistens oder oft ist es so, Hochzeiten sind dann so die größten Feiern. Und das ist, was kommt da zum Vorschein? Da kommt die Schönheit der Familie zum Vorschein. Da wird es deutlich, wie toll es ist, dazu zu gehören. Und die Bibel spricht ja auch von der Hochzeit. Und ich lese uns mal aus Offenbarung 19. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme große Wasser und wie eine Stimme starke Donner, die sprach: Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat seine Herrschaft angetreten. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Und seine Braut hat sich bereitet. Das ist jetzt ein anderes Bild, Braut, aber das ist im Prinzip die Familie, sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich zu kleiden in Seide, glänzend und rein. Und er sprach zu mir: Schreibe, selig sind die, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Dieses Hochzeitsfest ist auch eine Familienfeier, die noch ansteht. Oder in Offenbarung 7, 9 und 10. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen und riefen mit großer Stimme: Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier Wesen und fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Diese Hochzeitsfeier, dieses Hochzeitsfest ist die große Vision, der große Wunsch Gottes, den er hat mit seiner Familie. Diese Feier, die ewig gehen wird, diese ewige Gemeinschaft damit, bei Gott zu sein, da fiebert Gott dieser Gemeinschaft, diesem Zustand, fiebert Gott entgegen, wenn wir es mal aus unserer zeitlichen Sicht beschreiben wollen. Und eine Familie aus allen Sprachen, Nationen, Völkern und allen Herkünften, aus überall werden Menschen dabei sein. Das ist das, worauf es zugeht. Unsere Familienfeiern, unsere Gottesdienste in Kleingruppen sind so ein Vorgeschmack auf dieses letzte große Familienfest. Gottesdienste in Kleingruppen sind eine Vorbereitung auf dieses letzte große Fest. Und Gottesdienste in Kleingruppen sind eine Einladung an die, die da noch nicht dabei sind, sich das doch mal anzuschauen, sich das doch mal anzuhören, um den Wunsch auch zu bekommen, da auch dabei sein zu wollen, damit aus allen Völkern, Stämmen, Nationen Menschen dabei sind. Gott will das mit uns erleben. Und dass das geschieht, braucht es Veränderung. Dass das geschieht, haben wir Familienfeiern, Gottesdienst, Kleingruppe. Und dass wir uns freuen auf diese Feier am Ende in der Ewigkeit. Familie Gottes ist was Wunderbares. Da dazu zu gehören, gibt es nichts Schöneres. Da drin verändert werden, ist das, was wir alle nötig haben. Und das ist das, worauf wir uns freuen dürfen, dass dann am Ende diese Familienfeier sein wird, die für ewig geht. Ich möchte beten. Herr lieber Vater im Himmel, Herr Jesus, danke für das, was du für uns getan hast. Du bist unser großer Bruder. Danke, dass du für uns den Weg geebnet hast in die Ewigkeit, zu dieser Hochzeitsfeier, zu diesem großen Fest, bei dem wir einmal dabei sein dürfen. Danke dafür, Herr, dass wir hier Gemeinde, hier Familie leben dürfen. Ich danke für den Gottesdienst heute hier und in all den Orten, Herr, wo was sichtbar wird von deiner Familie. Ich bitte dich aber auch, Herr, da wo es schwierig ist, da wo wir uns schwer tun miteinander, da veränder du uns. Da schenk uns das, dass wir uns verändern und dass wir mit dem umgehen können, wie Menschen sind. Und danke, dass du weißt, was da jeder Einzelne für sich auch braucht. Herr, und danke auch für da, wo wir es haben, für diese alltäglichen Glaubensfeiern, Kleingruppen, Hauskreise, wo wir zusammenkommen, Bibelstunde, zusammenkommen, um auch persönlicher zu werden, um zu lernen und zu wachsen und zu reifen. Herr, schenk du, dass wir alle, jeder einen Platz hat in so einer kleineren Gruppe, in so einem Kreis, wo man offen und ehrlich sein kann und wachsen und reifen kann. Und danke für diesen Ausblick, den wir haben dürfen als deine Kinder, als deine Familie, dass wir in der Ewigkeit mal mit dir in einem Fest sein werden, das nie endet und das einfach wunderbar sein wird. Und ich will dich auch noch bitten für die Menschen in unserem Umfeld, unserer Nachbarschaft, vielleicht bei der Arbeit, Kollegen oder in der Familie auch, die das noch nicht kennen, die das noch nicht angenommen haben, die noch nicht zu deinen Kindern gehören, weil sie das noch nicht so für sich annehmen konnten, was du getan hast, dann lass uns als Familie ein Zeugnis sein für diese Menschen. Und Herr, du wünschst dir, dass eine Riesenmenge Menschen am Ende in der Ewigkeit bei dir sind. Und da lass uns ein Helfer sein, die dazu helfen, dass andere da auch mitkommen. Danke. Du bist unser Vater mit all dem, was es heißt. Und Jesus, du bist unser großer Bruder. Danke, dass wir so mit dir leben dürfen und Glaube leben dürfen. Amen. Jetzt singen wir noch mal ein Lied. Wirst du aufstehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und ich möchte euch noch den Segen zusprechen. Der Herr sei vor dir und leite dich. Der Herr sei unter dir und trage dich. Der Herr sei über dir und segne dich. Der Herr sei um dich und schütze dich. Der Herr sei in dir, dass Geist, Seele und Leib dir ihm recht dienen und seinen Namen heiligen. So segne und bewahre uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und jetzt singen wir, glaube ich, noch mal ein Segenslied.